Bevor es gleich losgeht mit der Folge, hier ein Hinweis in eigener Sache. Hast du manchmal das Gefühl, dass du dich in Beziehungen verlierst? Dass du zu oft zurücksteckst, schweigst, dich anpasst und am Ende trotzdem nicht wirklich gesehen wirst? Dann könnte mein neuer Umsetzungsguide, der Beziehungscode, genau richtig sein für dich. Es ist ein Leitfaden mit praktischen Impulsen, Reflexionsübungen und wirklich Sätzen, die wie ein Schlüssel für dich wirken können. Du bekommst ganz einfache Schritte an die Hand, mit denen du direkt anfangen kannst, dich selbst ernst zu nehmen, deine Grenzen zu achten und Klarheit in deine Beziehungen zu bringen, beruflich und auch privat. Geh gerne auf meine Webseite leise-ladies.de, ganz oben rechts. Da gibt's einen Button und da kannst du meinen neuen Umsetzungsguide erwerben. Hallo und herzlich willkommen zum Leise Ladies Podcast. So schön, dass du da bist. Mein Name ist Tiziana Bruno. In diesem Podcast bekommst du viele praktische Impulse, wie du als leise Lady mit deiner Persönlichkeit überzeugst und dabei authentisch bleibst. Im Job und natürlich auch privat. In der heutigen Folge habe ich einen Gast bei mir, Diana Brandl. Und als ich mich vorbereitet habe auf das Gespräch heute, habe ich mir so überlegt, als ich gelesen habe, was Diana alles gemacht hat, wow, ich glaube, sie sollte sich besser selber vorstellen. Wir haben auf jeden Fall einige Gemeinsamkeiten, nämlich wir sind beide Autorinnen, wir haben beide einen Podcast und wir sind auch beide Trainerinnen. Und ja, jetzt bin ich gespannt, wie du dich vorstellst. Herzlich willkommen, liebe Diana. Wer bist du?
Dankeschön, liebe Tiziana. Erstmal, dass ich heute deine Gästin sein darf. Freue mich sehr darüber. Schön, dass wir auch so viele Gemeinsamkeiten auch schon im Vorfeld festgestellt haben. Du hast ja ein paar auch aufgezählt. Ja, wer bin ich? Ich bin eine geborene Hessin, komme aus dem Frankfurter Raum, 46 Jahre alt. Bin immer schon ein Kind gewesen, was sehr viel gereist ist. Habe immer schon den Drang gehabt, fremde Länder und Kulturen kennenzulernen. Damals schon auch direkt nach dem Abi ein Jahr Au-pair-Mädchen gemacht. Und irgendwie habe ich so ein bisschen diese Reise-DNA tatsächlich ins Blut gelegt bekommen, glaube ich. Bin mittlerweile als digitale Nomade mit meinem Mann seit 3 Jahren unterwegs. Wir sprechen gerade hier aus Italien heraus. Kommen wir ja später nochmal zu.
Genau.
Ja, ansonsten habe ich eine Karriere als Vorstandsassistentin, Vorstandsreferentin auch 20 Jahre begleitet, bis ich vor 8 Jahren in die Selbstständigkeit gegangen bin. Mir liegt insbesondere das Berufsbild der Executive Support Professionals ans Herz, also all die, die das Management unterstützen, Assistenzen, Referenten, Chief of Staffs, was dazu gehört, dass eben diese erste Reihe erfolgreich macht. Und da halte ich viele Trainings, Vorträge, bin auch Fachautorin, habe einige Bücher geschrieben, um auch so ein bisschen das moderne Office von morgen auch zu begleiten und zu beraten und ja, einfach fit for future zu machen. Und das gilt nicht nur für das Support-Team, sondern auch für die Führungskräfte, die ich auch begleiten darf. Und somit bin ich gut ausgelastet auf verschiedenen Ebenen, komme gerade aus einem Webinar und freue mich jetzt auf das Gespräch mit dir.
Wow, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auch schon sehr. Wir sprechen einmal zusammen über deine Berufung, dass du die Assistentinnen unterstützt im Positionieren und auf der anderen Seite auch über dein digitales Nomadentum. Und ich möchte gleich anfangen mit der Frage, du weißt ja selber, du hast ja gerade gesagt, viele Jahre Assistentin. Gibt es da so prägende Erfahrungen aus der Zeit, die du gerne hier teilen kannst?
Ja, also es ist ja wirklich so, in der Assistenzrolle ist man sehr stark in der Zuarbeit mit dem Management und somit hängt es auch sehr stark davon ab, mit welcher Führungskraft du arbeiten darfst. Und ich hatte da sehr unterschiedliche Typen. Ich habe ja leider nie für eine Frau arbeiten dürfen, immer nur die männlichen Führungskräfte, auch wenn ich mich sehr bemüht habe, mal eine weibliche Chefin zu bekommen, aber irgendwie hat es nicht sein sollen, war also immer in dieser Männerdomäne unterwegs. Und wenn ich da so zurückblicke, auch wie ich da gefördert und gefordert worden bin, gab es doch sehr große Unterschiede. Die einen haben immer noch die Sekretärin in mir gesehen. Da war so ein bisschen das Label da oben auf der Stirn. Es gibt, glaube ich, auch nicht mehr viele, aber so manche wollen uns immer noch gerne in diese Schublade packen. Andere haben mehr eigentlich die Chance dieser Business-Partnerschaft auch erkannt, mich integriert, mich gefördert, mir einen Platz am Tisch gegeben, mich in Management-Themen mit reingenommen. Ich durfte also auch inhaltlich wachsen und war nicht nur auf diese organisatorische, koordinatorische Ebene reduziert. Und das war natürlich auch sehr prägend für mich. Ich weiß noch, weil ich das erste Mal auf Kundenbesuch mit war, durfte nach London mal mitfliegen, habe 2 Wochen Praktikum in der Niederlassung in Chicago gemacht bei einem Mittelstandsunternehmen, wo ich als Referentin des Vorstands gearbeitet habe und hatte einfach auch immer Lust, selber mehr zu geben. Also mich hat dieses, ich manage den Kalender und buche Reisen und rechne die ab, hat mich nie ausgelastet. Ich wollte immer gerne mehr und somit habe ich auch für mehr gekämpft und bin vielleicht auch ein bisschen aus der leisen Situation mal rausgegangen und durfte auch mal ein bisschen lauter werden, was sicherlich auch viel Überwindung gekostet hat. Aber mit guten Förderern ist mir das gelungen und somit waren da schöne prägende Situationen, wie auch eben diese Reisen mit dabei oder auf einer IFA-Messe mitgestalten zu dürfen, auf der großen, großen Messe in Berlin auch federführend dafür verantwortlich zu sein. Also schöne Projekte, die mich da auch erreicht haben.
Mhm. Und würdest du dich selber als oder damals leise bezeichnen? Also warst du leise? Ja?
Ja, total, total. Ich war sehr devot, ne? Mhm. Es sind auch viele Assistenzen heute noch.
Ja.
Immer in dieser erwartenden Haltung, lieber Chef, gib mir eine Aufgabe, ich erledige es für dich. Und das habe ich schon auch mit der Zeit gemerkt, weil ich eben auch Mentorinnen hatte. Ich hatte ein gutes Sounding Board um mich herum. Ich hatte eben auch Führungskräfte, die mich gechallenged haben, die gesagt haben, also immer ein bisschen mehr Sichtbarkeit. Zeig dich mal, du hast ja hier die Folien gebaut, dann darfst du auch mal die Präsentation halten. Ne? Also die mir auch diese Bühne geboten haben über die Jahre hinweg, die ich mir vielleicht selber noch gar nicht zugetraut habe. Also oft wurden Stärken, Talente auch in mir gesehen, die ich selber typischerweise immer wieder mit Imposter-Syndrom verknüpft und vielleicht mehr im Fixed-Mindset als im Growth-Mindset unterwegs, kennen ja vielleicht viele, die uns zuhören, habe ich das noch nicht selber gesehen und bin da eben auch dankbar für diese Förderer, die um mich herum waren, die mir auch geholfen haben, einfach auch ein bisschen lauter und somit auch präsenter zu werden.
Mhm. Im Grunde genommen das, was du gerade auch erzählst, es geht auch darum, die Leader-Persönlichkeit zu stärken.
Mhm.
Ja? Und nicht nur diese dienende Haltung, ne, die viele Assistentinnen
Richtig.
Haben. Manchmal denke ich mir so, der Name Assistenz ist vielleicht auch der falsche Name, oder?
Total. Also ich bin ja der festen Meinung, den wird es auch bald nicht mehr geben. Tatsächlich gibt es auch Studien wie die sogenannte Global Skills Matrix. Da sind viele Erhebungen, haben dort stattgefunden. Und da wurde einmal festgehalten, dass es für diese Profession der Assistenz international 130 Titel gibt. Also Wahnsinn.
Okay.
Ne? Office Manager, Team Assistant, Executive Assistant, wie auch immer. Ne? Alles, was mit dieser Profession zu tun hat. Aber seit einigen Jahren sprechen wir in dieser Industrie auch gerne mal von dieser Rolle des strategischen Businesspartner, der strategischen Businesspartnerin. Google war da auch Vorreiter, die angefangen haben, ihre Assistenzen umzubenennen in Executive Business Partner oder Administrative Business Partner. Und da siehst du ja, dass dieser Begriff der Assistenz gar nicht mehr drin ist, sondern wir wollen ja eine Partnerschaft eingehen mit unserem Chef, mit unserer Chefin. Wir wollen auf Augenhöhe operieren und natürlich dort auch unterstützen. Und deswegen passt das, wie ich finde, wesentlich besser. Und ich glaube, in Deutschland brauchen wir noch so ein bisschen, bis wir diesen Titel ablegen. Da sind vielleicht die Amerikaner wieder ein bisschen weiter. Aber ich kenne viele Unternehmen, die auch sehr erfolgreiche interne Assistenznetzwerke haben, die natürlich auch immer wieder daran arbeiten. Wir müssen die Jobprofile neu aufsetzen. Wir müssen Karrierepfade für Assistenzen entwickeln. Und somit gehört auch natürlich so eine Titelfindung dazu, ob das noch zeitgemäß ist.
Genau. Ich coache nämlich gerade eine Assistentin. In Bezug auf das Thema Sichtbarkeit, und ich fand es ganz spannend, dass sie jetzt plötzlich den Mut hatte, ein Projekt vorzuschlagen, ein strategisches Projekt zum Thema Kommunikation, weil sie einfach gemerkt hat, dass die Kommunikation nicht gut läuft im Unternehmen. Und da war sie erstmal so, das kann ich doch nicht machen aus meiner Position heraus. Und ich habe gesagt, doch, mach es, weil du kennst so viele Schnittstellen, du hast so viele Kontakte.
Ja.
Und mach es einfach mal und schreib mal auf den Mehrwert. Wer hat was davon?
Ja.
Und jetzt hat sie es genehmigt bekommen und setzt dieses Projekt auf, wo ich so sage, cool.
Top.
Ja.
Ja. Und das ist so schön, das Gefühl zu haben. Aber auch hier, was hat sie wieder zurückgehalten? Und das ist, glaube ich, oft auch so dieses, darf ich das? Und darf ich mir das erlauben? Viele warten immer auf so eine Einladung.
Ja.
Aber die Zeit der Reaktion, reaktiven Einstellung ist vorbei. Wir müssen eine sehr, sehr proaktive Einstellung natürlich an den Tag legen. Gerade jetzt, wo natürlich auch das Berufsbild der Assistenz gerne mal gegenüber die KI gestellt wird, wo es immer wieder darum geht, wie entwickelt sich die Rolle? Welche Tätigkeiten werden vielleicht mehr von den Tools von der KI übernommen? Was bleibt bei der Assistenz? Wo kann sie sich weiterentwickeln? Und gerade sowas, wenn es um Prozessoptimierung geht, wie du das beschreibst von deiner Coaching-Klientin, gerade weil dieser Zugang ja für Assistenzen oftmals da ist, die sehen so viel, die hören so viel, die sprechen mit so vielen Menschen, also die kriegen auch mit, wo es mal so ein bisschen hakt, und da gibt es doch nichts Schöneres, als einen Prozess anzustoßen und zu sagen, hey, ich habe da eine Idee, ich habe ein bisschen recherchiert und vielleicht versuchen wir es mal so. Ne?
Genau,
also super, absolut, dass du sie da auch ermutigt hast, voranzugehen.
Und das, was du gesagt hast mit der Erlaubnis, das ist echt so ein Riesenthema, gerade auch von leisen Ladies, dieses ich warte mal ab, bis jemand auf mich zukommt und was erwartet und was sagt. Und das andere ist, genau wie du gesagt hast, ne, das proaktive Hingehen, Gestalten, das ist das, was ich Leader-Persönlichkeit nenne, um wirklich was auf die Beine zu stellen. Was würdest du denn, was würdest du denn sagen, sind aus deiner Sicht die Stärken von leisen Ladies oder von leiseren Ladies? Aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung.
Ja, genau. Ja, also ich glaube, ganz, ganz eine unfassbar wichtige Stärke ist das Zuhören. Wir merken ja bei leisen Menschen generell, die geben halt mehr Raum fürs Zuhören, anstatt sie selbst viel reden. Ich bin jetzt jemand, ich plabber halt sehr viel und merke auch manchmal, dass ich mehr auf mein Gegenüber eingehen muss, ne? Weil ich dann schon so tolle Ideen habe und ich will die rausbringen und vergesse dann manchmal auch selber wieder diesen Raum auch zu geben. Und ich glaube, es ist ein wahnsinniges Geschenk, sich wirklich mit dieser Ruhe auch damit auseinanderzusetzen, zuzuhören, zu beobachten, zu observieren und, was ich auch finde, gute Fragen zu stellen. Mhm. Ne? Weil indem du observierst und zuhörst, nimmst du dich ja zurück, aber hast wirklich Zeit, jemanden zu beobachten und wirklich zu in diese Tiefe auch nochmal reinzugehen. Und ich finde es unfassbar schön, wenn Leute dann sehr gezielt diese Fragen stellen. Und ich glaube, das kann auch eine sehr interessante Stärke, auch insbesondere auch für diese Assistenzgruppe sein, die ja sehr viel im Dialog mit der Führungskraft ist, die ja immer wieder aufs Neue jeden Tag ihre Führungskraft beobachtet, begleitet, auch Feedbackgeber ist, Beraterin ist, ne? Wenn man uns lässt, sage ich immer so schön,
ja,
an vielen Stellen, lässt man uns leider nicht, weil so viele Kompetenzen immer noch so nicht richtig genutzt werden von den Führungskräften. Aber ich glaube, das ist auch ein großes Geschenk, was Assistenzen besitzen, dadurch, dass sie den Zugang zu Leadership bekommen. Sage ich immer wieder zu denen, Mensch, guck mal, ihr habt einen Platz in der ersten Reihe. Ihr habt ein tägliches Mentoring, was ihr da mitbekommt, wie diese Führungsebene vor euch herumtanzt. Und da könnt ihr so viel lernen, was ihr vielleicht selber, wenn ihr mehr in diesen Mut, auch in diese Präsenz reingehen wollt und ein bisschen lauter werden wollt mit der Zeit und vielleicht euch auch aus der Assistenz herausentwickelt, kann das ein Riesengeschenk sein, weil man so viel eben schon mitbekommen hat, wie auf den hohen Etagen eben geführt wird.
Ne? Absolut. Und ja, also diese Stärken vom Zuhören, Wahrnehmen, Empathie. Es ist, ich kann das nicht oft genug auch in meinem Podcast klar machen, dass das wirklich Stärken sind.
Ja,
und dass auch gerade leisere oder introvertiertere Personen nicht den Eindruck haben, ich muss jetzt anders werden, ich bin falsch, muss anders werden, ich muss laut werden, ich muss dominant werden, sondern vielmehr dazu stehen und sehen, was kann ich genau mit diesen Stärken tun. Genau wie du es gesagt hast, ich beobachte eher, ich nehme viel wahr und habe damit auch den Blick fürs Ganze. Also wie wertvoll ist das?
Ja, und was ich auch sehr schön finde, wir sehen auch momentan so einen kleinen Trend auch in der Assistenz, dass sich einige Assistenzen auch mit dem Thema Mediation auseinandersetzen. Weil auch hier bist du ja dieser Brückenbauer und hast nicht immer diesen hohen Redeanteil, sondern observierst, bringst zusammen, führst zusammen, orchestrierst ein bisschen. Und ich glaube, da können auch nochmal sehr, sehr viele Stärken auch entstehen, die in diesen Situationen, wenn es um Konfliktmanagement und ähnliche Krisensituationen auch notwendig sein können. Und da sehen wir ja wieder, das Portfolio einer Assistenz kann so vielfältig sein, wenn man ihr diese Bühne auch zur Verfügung stellt und wenn man natürlich auch Kompetenzen schult. Wobei ich mal behaupten muss, dass gerade auf dieser Empathie, emotionale Intelligenz, Zuhören einfach schon sehr viel intuitiv in der Assistenz drin ist. Mhm. Ne? Natürlich sich ein bisschen Methoden noch anzueignen, ein paar Instrumente zur Seite zu holen, ist immer wichtig. Aber da können auch nochmal ganz neue Bereiche auch entstehen, wo Assistenzen sich beweisen können, glaube ich.
Ja. Ja, das ist ein richtig, richtig toller Impuls mit der Mediation. Das merke ich mir, so als Empfehlung auch weiterzugeben, um das eigene Repertoire zu erweitern und ins Gestalten zu gehen. Wirklich auch als Vorschlag zu sagen, eine Weiterbildung zu machen. Und finde ich toll. Das ist ganz tolle Erweiterung der Rolle.
Ist auch absolut. Und wir sehen es ja auch jetzt, langsam tut sich da auch auf dem Seminarmarkt ein bisschen was, dass also Assistenzen auch diese Kompetenz schulen können. Und das ist einfach schön, weil ich glaube, hier liegt nochmal eine Stärke, die nicht alle schon gleich erkennen. Und welche Führungskraft schafft es denn auf Dauer, alle Konflikte selber zu lösen? Da gibt es doch sehr gerne in diese empathische Hand, die eh geschätzt wird von so vielen aus der Mitarbeiterschaft, die eh immer wieder um Rat gefragt wird, wo die Kollegen und Kolleginnen sowieso immer wieder anklopfen und sagen, ach, ich brauche mal dein Ohr. Mhm. Also da kann man, glaube ich, sehr, sehr viel bewirken auch.
Absolut. Ich möchte gerne überleiten zum Thema Selbstmarketing, weil du ja auch Expertin bist, Personal Branding, Selbstmarketing. Kannst du beschreiben, was für dich ein gutes Selbstmarketing ist? So in ein paar Sätzen. Wie würdest du das oder wie definierst du das auch für dich selber? Weil das interessiert mich selber auch, eben als Expertin für Selbstmarketing. Ja, klar, wie definierst du das? Ja.
Absolut. Also für mich funktioniert Selbstmarketing, wenn ich weiß, dass Menschen mein Angebot mit mir gleichsetzen können. Das heißt, sie hören meinen Namen. Sie haben direkt ein Bild vor sich und wissen genau, dafür steht Diana. Zu diesem Thema kann ich Diana ansprechen. Diese Botschaft hat Diana und hier kann ich eine Hilfestellung von Diana bekommen. Und was mir natürlich auch immer sehr, sehr wichtig ist, in einer hohen Authentizität. Das ist mir schon immer wichtig gewesen, auch wenn ich jetzt meinen Auftritt auf LinkedIn betrachte oder wenn ich meinen Newsletter schreibe oder wenn ich auch Leute begleite in ihrem Personal Branding, wirklich bei sich zu sein und in keinster Weise eine Rolle zu übernehmen, weil man denkt, diese Rolle ist vielleicht ein bisschen populärer als das, was ich zu bieten habe. Wir sind ja Gott sei Dank mittlerweile in einer Gesellschaft angekommen, wo eben nicht alles so aalglatt sein muss und alles so perfekt sein muss, sondern die Ecken und die Kanten doch eigentlich das Spannende sind. Und das bin ich eigentlich immer ganz gut mitgefahren. Aber als ich angestellt war, aber genauso gut wie jetzt in meiner Selbstständigkeit, sorge ich natürlich dafür, dass meine Marke so klar ist, dass die Leute genau wissen, was sie mit mir verbinden. Mhm. Und ich musste so lachen, Tiziana, gerade die Tage habe ich eine E-Mail bekommen von einem neuen Kunden, der mich auf einmal anschrieb und sagte, ich hätte hier eine Coaching-Anfrage für einen Mitarbeiter von uns, hat mir so ein paar Eckpfeiler aufgelistet. Und ich habe gedacht, Mensch, wo kommt der her? Wo hat der mich gefunden? Ich meine, das interessiert uns ja immer in der Selbstständigkeit. Ne? Der hat den Weg zu uns gefunden. Und dann sagte der doch tatsächlich, weil ich habe ihm zurückgeschrieben und gesagt, ja, ist nicht ganz meine Expertise, aber ich habe gerne eine Kollegin, die ich weiterverweise, aber mich interessiert das wahnsinnig, wie sie mich gefunden haben. Und dann hat er gesagt, ChatGPT. Ich habe ChatGPT gefragt, ich habe so ein paar Sachen eingegeben und da waren sie unter den 5 ersten Antworten.
Echt jetzt?
Und da denke ich mir, danke liebe KI, anscheinend kennt die KI mich auch.
Cool, ich muss mich selber mal eingeben bei ChatGPT und schauen,
weil ich habe es noch nie gemacht und fand es schön, dass anscheinend mein Name aus der KI ausgespuckt wurde. Ich fand das herrlich.
Also, im Sinne von Selbstmarketing, alles richtig gemacht.
Absolut, absolut. Und immer wieder seine Botschaften klar kommunizieren und dabei auch für sich seine richtigen Kanäle definieren. Ich glaube, das ist auch nochmal sehr wichtig.
Genau.
Und was auch für mich immer klar war, wirklich mein Spektrum auch zu kennen. Mhm. Nicht zu viel, nicht zu groß, nicht das Gefühl haben, jetzt muss ich da noch an dem Kuchen noch irgendwo mit rumschrauben oder hier muss mein Name noch fallen, sondern auch hier eine Klarheit in der Marke haben, dass die Leute wissen, hey, wenn es um das moderne Büro geht, wenn es darum geht, Sparringspartnerschaft zwischen Vorständen, Geschäftsführern und deren Supportteams, dann haben wir Diana auf dem Schirm und die bringt ihre Expertise mit.
Genau, und das heißt eben auch nicht, ich muss auf allen Hochzeiten rumtanzen.
So ist es.
Weil viele glauben immer, weißt du, Selbstmarketing, ja, wann soll ich das auch noch machen?
Genau.
Und es geht ja nicht darum, 24/7 Selbstmarketing zu machen. Vielleicht ist es einmal in der Woche, wenn ich fest angestellt bin, in diesem Meeting, wo ich mich ganz konkret und bewusst positionieren möchte, dann sind es halt vielleicht halbe Stunde oder so als Selbstständige eine ganz bestimmte Plattform und eben nicht überall und immer.
So ist es, absolut. Und ich habe auch, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, ich habe auch dieses, ich habe jedes Jahr nehme ich mir so ein neues Motto vor. Mhm. Und das Motto, was dieses Jahr mich prägt, ist dieses Genugsein.
Ja.
Und für sich einfach auch immer wieder auch zurückzugucken, 8 Jahre Selbstständigkeit. Ja, ich darf mir auch selber auf die Schulter klopfen und ich habe viel erreicht, bin dankbar dafür, ich habe viel gearbeitet auch dafür und jetzt reduziere ich einfach auch einen Blick auf gewisse Themen und suche mir auch genau das raus, wo ich selber in meinen Stärken auch wirken kann. Als ich mich im letzten Jahr als Stärkencoach habe zertifizieren lassen, habe ich einfach auch nochmal gemerkt, wie stark mich eben auch diese ganze Thematik interessiert rund um die positive Psychologie und da will ich natürlich auch einen Fokus weiter reinsetzen in die Coachings und das war wunderbar passend eben zu diesem Motto, ich bin genug und wie du schon sagtest, man muss nicht überall sein, sondern eher sehr konzentriert auch unterwegs sein.
Ja, absolut. Was würdest du denn einer Person sagen, die überhaupt keinen Bock auf Selbstmarketing hat? Also ich habe meistens die Teilnehmer, die bei mir im Seminar sind, da merkt man schon auch im Gesicht, so eigentlich will ich gar nicht hier sein. Also gerade Festangestellte, ne? Weil als Selbstständige ist es nochmal was anderes. Da geht es gar nicht anders als mit Sichtbarkeit. Das muss mir klar sein, wenn ich mich selbstständig mache.
Richtig.
Was tust du oder gibt es da irgendwie ein Argument oder sagst du oder wie schaffst du es, die Person mitzunehmen, dass sie plötzlich merken, oh, es macht vielleicht doch Sinn, Selbstmarketing zu machen oder ein Personal Brand aufzubauen? Hast du da irgendein Geheimnis oder irgendeine Vorgehensweise oder irgendein Argument oder eine Metapher oder was auch immer?
Ja, also es gibt in der Tat genügend Leute, die sagen, ich brauche das nicht, ich will das nicht, ich will auch gar nicht auf die sozialen Medien und diese ganzen Selbstdarsteller da. Ne?
Genau.
Also habe ich immer wieder in meinen Seminaren, wenn ich mal so eine Abfrage mache, wo finde ich euch denn so auf den sozialen Medien, da ist immer mal jemand dabei, der sagt, nirgendwo und mein Leben dreht sich trotzdem weiter. Komischerweise werden die Leute erst wach, wenn sie merken, es wird gerade eng. Ich habe gerade meinen Chef verloren oder da ist eine Umstrukturierung oder. Auf einmal muss ich aktiv werden und dann ist es manchmal zu spät. Ja. Also du tust das in erster Linie ja auch für dich und das unterschätzen, glaube ich, viele, viele Leute, weil sie glauben, wenn wir auf LinkedIn da unterwegs sind, machen wir das permanent für andere. Nein, du zeigst deine Expertise und somit stehst du für etwas. Die Leute nehmen dich eben da auch als Expertin wahr. Und wenn es darum geht, in der eigenen Firma natürlich auch einfach seine Arbeit sichtbarer zu machen, das fällt vielen Leuten schwer, weil sie glauben, ich habe doch gar nichts zu erzählen. Was soll ich denn erzählen? Soll ich jetzt über die Gänge laufen, erzählen, was für Excel-Auswertung ich heute gemacht habe?
Ja.
Das ist natürlich nicht das, was wir meinen, aber zumindest in den richtigen Momenten zu wissen, was packe ich jetzt aus? Was ist der Mehrwert, den ich nicht nur meinem Chef, meinem Team, sondern auch der Organisation leiste?
Genau.
Also ich finde, da kann man schon eine sehr schöne Brücke bauen, um einfach auch selber einfach mal voller Stolz zu sagen, was ich hier auch bewege in meiner Rolle. Ob ich jetzt in der Buchhaltung sitze, ob ich jetzt im Controlling bin, ob ich auf der Chefetage mitarbeite. Wir alle haben einen Impact in dem, was wir machen. Und das Schöne ist ja, dass ganz oft andere Menschen das ja auch schon sehen. Auch selber nimmt man es gar nicht wahr, weil man sich vielleicht sogar ein bisschen unwohl damit fühlt. Ne? Man geht doch jetzt nicht hausieren. Ich weiß noch, die liebe Kollegin von uns, Sabine Askedom, hat ein tolles Buch geschrieben, Eigenlob stimmt. Das ist auch völlig fein, auch wenn uns vielleicht sogar von Kindesbeinen immer wieder antrainiert wurde, bleib bitte schön bescheiden, liebes Kind. Aber es gehört heute einfach auch dazu und es sollte dich selber auch stolz machen, für was du stehst und was du alle erreicht hast und was du vielleicht auch künftig noch erreichen möchtest. Und gerade wenn es darum geht, Feedbackgespräche zu führen, um mehr Geld zu verhandeln, sich in seiner Position zu verändern, dann gehört das Storytelling auch mit rein und da gehört eben auch der Blick auf deine eigenen Erfolge, gepaart mit deinen Stärken natürlich auch ganz klar mit rein.
Ja.
Und das kann innerhalb einer Abteilung, einer Unternehmung sein und wenn man dann draußen auf LinkedIn das nochmal betrachtet, ist natürlich eine ganz andere Kiste. Und da kann ich es total nachvollziehen, dass viele Leute sagen, hey, ich bin einfach nur stiller Konsument, ich will gar kein Produzent sein. Ich lese aber, was da so passiert und lass auch mal ein Like da. Aber ich komme jetzt selber gar nicht auf die Idee, einen Post zu machen. Und das ist fein. Und da kannst du, glaube ich, auch keinen zwingen, sei denn du hast Lust, in irgendeinem Corporate-Influencer-Programm in deiner Firma mitzuwirken. Weil dann musst du ran.
Ja, klar.
Genau.
Und wie du gerade beschreibst, im Grunde zahlt es auf so viele Sachen ein, Selbstmarketing. Also das ist viel, viel mehr. Ich sage auch immer, es hat nichts mit Ego-Shooting zu tun.
Ja.
Es ist nicht ich, sondern ich stärke mich, ja, und ich stärke auch die anderen. Ich definiere einen klaren Mehrwert für die anderen. Ich bin auch ein Beitrag, vor allem für die anderen. Und. Also es sind so viele Sachen, die du gerade aufgezählt hast. Und alleine die eigenen Erfolge zu feiern, wie cool ist das denn?
Total.
Ich muss mich selber auch immer wieder, wirklich, ich sage absichtlich, muss zwingen, mich hinzusetzen und zu sagen, so Tiziana, jetzt überleg mal, anerkenne dich mal dafür, was hast du gewuppt die letzten Monate?
Genau.
Wenn ich das nicht mache, vergesse ich, oh, da habe ich ein neues Format entwickelt, oh, da habe ich einen Kunden gewonnen, oh, stimmt, das habe ich gemacht, jenes gemacht,
ja.
Das ist mir nicht präsent, wenn ich nicht drüber nachdenke.
Und das ist es.
Das bedeutet auch, Selbstmarketing hat so viel mit Bewusstsein zu tun. Einfach sich das ins Bewusstsein zu holen.
Genau. Und ich finde es auch immer schade, dass manche Leute auch immer das Gefühl haben, wenn sie auch über ihre Erfolge nachdenken, über Momente, die sie stolz machen, dass sie immer an so große Dinge denken. Mhm. Das kann manchmal ein wundervoller kleiner Moment gewesen sein. Ein Gespräch mit einem Kollegen, wo ich mich diesmal ganz anders durchgesetzt habe. Ne? Oder wo ich verhandelt habe. Oder irgendwas. Ich glaube, manchmal muss man auch diese kleinen Schritte auch immer wieder sehen, die am Ende auch zu einem großen Ganzen führen und darüber einfach stolz zu sein, das ist auch an sich selbst zu feiern, auch sowas immer wieder in seinen Feedbackgesprächen mit reinzunehmen und auch einfach auch da zu lernen. Und im besten Fall hast du einen tollen Mentor um dich herum, bei dem du auch immer mal wieder gucken kannst oder selbst auf den sozialen Medien begegnen uns ja viele, viele Menschen, wo wir uns ein bisschen inspirieren lassen können, uns ein paar Ideen mitnehmen können und dann suchen wir uns am Ende selber das raus, was wir für uns verwerten wollen.
Ja, schön. Du bist digitale Nomadin. Erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen?
Ach, das war echt jetzt schon 3 Jahre her tatsächlich, über 3 Jahre.
Ja.
Eigentlich als das mit Corona dann langsam losging, also noch länger muss man fast sagen. Man will ja eigentlich gar nicht mehr an diese Zeit zurückdenken, aber tatsächlich hat das was sehr Schönes ausgelöst bei uns, weil wir auf einmal festgestellt haben, wir haben wieder mehr Zeit. Wir waren damals noch in Berlin zu Hause, im Umkreis von Berlin, hatten unser Häuschen mit Garten und meine Termine waren natürlich, wie deine wahrscheinlich auch, erstmal alle abgesagt.
Genau.
Der Kalender war auf einmal leer und du hast angefangen, dein Business umzubauen und bist mehr in die Online-Formate gegangen. Und somit haben wir eben auch diese Chance des Durchatmens mal genutzt, zu überlegen, hey, was wollen wir eigentlich? Wir sind kinderlos, wir hatten damals noch einen Hund, der ist dann leider gestorben und wir haben jegliche Freiheit, können online arbeiten. Und das war einfach so der Anstoß, wo wir gesagt haben, wir wollen nicht warten, bis wir irgendwann in der Rente sind und dann Gas geben wollen, sondern wir wollen es jetzt schon machen. Und dann ging es los, dass wir durch verschiedene Länder gezogen sind. Wir haben ein Auto mit unserem kleinen Anhänger. Wir steuern immer unsere Airbnbs an. Und da sind wir mal 2-3 Monate, wie jetzt gerade hier in Verona in Italien. Und dann ziehen wir wieder weiter. Dann haben wir wieder Lust auf ein neues Land und eine neue Kultur. Ich kann von überall aus arbeiten. Ich bin natürlich weiterhin auch noch live tätig. Also meine Kunden fliegen mich dann ein. Vielleicht dann eben nicht aus Berlin, sondern aus Rom. Das klappt alles wunderbar. Und ich habe meinen Fokus natürlich auf online verlegt aufgrund meiner Lebenssituation. Aber freue mich auch jedes Mal, wenn ich wieder live im Raum stehen darf. Und nächste Woche bin ich in Hamburg unterwegs und darf nach Büsum reisen. War ich auch noch nie. Also kommen auch immer wieder neue, schöne Orte dazu, die ich dann auch sehr genieße, wenn ich dann wieder on the road bin sozusagen. Und so gefällt uns das im Moment. Und wie lange wir das noch machen, kann ich dir nicht sagen. Wann wir wieder sesshaft werden, kann ich dir auch nicht sagen. Wir lassen uns einfach im Moment treiben.
Wow, was für eine Freiheit. Wie cool ist das denn? Wenn dir jetzt jemand überlegt, das auch zu tun, was würdest du so sagen, was sollte man sich klar machen im Sinne von, was können so die Herausforderungen sein, wem würdest du es vielleicht nicht empfehlen? Also kannst du da ein Stück weit aus deinen Erfahrungen erzählen?
Absolut. Also gerade wenn man natürlich in der Partnerschaft ist, müssen das beide wollen. Es kann nicht sein, dass der eine zurücksteckt und der andere treibt. Ne? Gerade wenn man vielleicht auch einen bodenständigen Partner hat, die gerne verwurzelt sind und am liebsten dort bleiben, wo sie aufgewachsen sind. Das sind wir Gott sei Dank nicht. Wir waren immer schon sehr reisewütig und reisefreudig und lieben das auch eben, neue Gegenden zu erkunden. Also das hat natürlich super gepasst. Das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, dass man ein gutes Erwartungsmanagement beidseitig hat. Man muss sich bewusst sein, auch gerade für die technischen Herausforderungen, die sprachlichen Herausforderungen, für die organisatorischen Herausforderungen. Wenn wir unsere Airbnbs wählen, da haben wir natürlich immer unsere Checkliste, dass die WLAN-Verbindung stimmt, dass Platz für einen Schreibtisch ist. Wir haben immer einen mobilen Schreibtisch dabei, weil nicht in jeder Wohnung ist einer vorhanden. Wir brauchen Platz, um uns eben auch gut auszubreiten. Das sind so Kleinigkeiten, da haben wir hier und da auch schon mal Herausforderungen gehabt. Ich erinnere auch mich gerne an diverse Stromausfälle mal aus Süditalien mit einem Webinar. Das passiert halt auch. Aber gut, das kann ja auch mal in Deutschland passieren. Wir haben auf jeden Fall da sehr viel gelernt. Prinzipiell empfehle ich das allen, die das aus ihrer Flexibilität heraus machen können, es zumindest mal auszuprobieren. Ich werde immer wieder gefragt, seid ihr da mit Camper unterwegs oder wie ist das? Sag ich, nee, da haben wir doch eher einen höheren Anspruch an Standards, also zumindest ein gutes Badezimmer zu haben. Deswegen wirst du mich nicht in so einem Camper-Van finden, die dann irgendwo am Strand mal nebenbei noch einen Laptop aufklappt und ein Webinar Trainer hält, das wäre mir doch ein bisschen zu heikel. Und man darf auch nicht unterschätzen, dass wir arbeiten. Also mein Papa, der hat es, glaube ich, in all den Jahren nicht verstanden, weil der wünscht uns jedes Mal einen schönen Urlaub. Und ich sage immer, wir arbeiten. Also herrlich, der hat das ganze Konzept noch nicht verstanden. Aber gut, muss man vielleicht auch mit 73 nicht mehr. Aber es ist Arbeit. Und was uns da teilweise auf Instagram so vorgegaukelt wird, wenn man da leger am Strand sitzt und seinen Laptop vor sich hat, das funktioniert nicht. Ne? Also ich sitze hier auch meine Stunden und ich genieße natürlich abends dann auf die Piazza noch gehen zu dürfen zu meinem Aperitivo und lebe das Leben ein bisschen anders vielleicht, als ich es in Deutschland gelebt habe. Und das macht es eben auch so charmant und deswegen lieben wir das.
Toll. Ich habe ja selber ein Jahr auf der Insel La Palma gelebt. Vor 2 Jahren sind wir ausgewandert für ein Jahr. Und Schön. Da habe ich jetzt ganz vieles gefunden von dem, was du gerade auch erzählt hast. Auch mit dieser Angst der Stromausfälle. Ne? Ich habe jeden Tag gehofft, bitte, bitte kein Stromausfall. Heute, wo ich gerade ein Training habe den ganzen Tag. Und was ich auch zum Teil echt hart fand, war, wenn das schönste Wetter ist, mein Mann ist Windsurfer und immer dann, wenn er Training hatte, war der beste Wind auf dem Meer. Und wir haben dann immer so eine Pause runtergeschaut. Oh nein, nicht heute, bitteschön. Das ist echt manchmal, ich finde es zum Teil echt härter, an schönen Orten zu arbeiten, als in meinem Büro hier in München, wenn es regnet. Ja. Ganz ehrlich. Also da habe ich so gemerkt, manchmal so, okay, ich hätte jetzt gerne wirklich Urlaub. Also das waren für mich so die schweren Momente auf dieser Insel.
Ja. Bin ich bei dir. Ja, und auch heute wieder ein traumhaft schöner Tag in Verona. Ich saß den ganzen Tag im Webinar, habe dann meine Pausen zwischendurch immer genossen und setze mich dann mal in den Garten raus und höre ein bisschen Podcast nebenbei. Das ist natürlich auch schön, aber ich merke es einfach auch, deswegen sind wir auch insbesondere Italien sehr, sehr gerne. Diese Leichtigkeit, auch diese unfassbar freundliche Kultur. Wir sind hier in einem Airbnb, wo die Eigentümerin über uns wohnt. Eine 83-jährige, waschechte Italienerin, die uns jeden Tag mit entweder einem Tiramisu versorgt, einem frischen Pesto Genovese oder. Also es ist halt, wir sind schon Teil der Familie und wir lieben das sehr. Und das ist uns insbesondere in Italien eben positiv aufgefallen, nach vielen anderen Stationen auch in Europa, dass wir doch hier sehr, sehr integriert sind und leicht in den Austausch kommen. Und ja, mal gucken, ob Italien dann vielleicht unser neues Zuhause mal wird.
Wow, das freut mich natürlich als Italienerin selber.
Eben. Hören.
Yay.
Cool, absolut. Ja. Du kennst ja die Kultur bestens, absolut.
Voll, ja. Ja, wir kommen zu unserer letzten Frage, Diana. Und zwar, möchtest du denn leisen Ladies etwas mitgeben? So als letzter Impuls, nicht nur den Assistentinnen, sondern einfach den leisen Ladies. Das kann in Bezug auf das Thema Sichtbarkeit sein oder generell. Einfach nochmal so als letzter Impuls. Was möchtest du ihnen auf den Weg geben?
Genau. Eigentlich gar nicht so viel, außer dass ich mir wünsche, euch zu hören, euch zu lesen, euch unterstützen zu dürfen. Ich sage auch immer gerade den Menschen, die leise mir begegnen, ich sage immer, trau dich, dieser erste LinkedIn-Post. Lass mich wissen, wann du gepostet hast. Ich bin dein erster Fan. Ich bin dein erster Like. Ich bin dein erster Kommentar. Alleine auch so diese Sisterhood, ne, zu unterstützen. Und deswegen kann ich nur denjenigen auch immer wieder raten. Ich freue mich über Vernetzung natürlich mit euch allen. Ich weiß selber, wie diese ersten Schritte waren, als leise Lady ein bisschen lauter zu werden. Habt ein gutes Umfeld um euch herum, das euch immer wieder unterstützt, inspiriert und auch challenged und euch immer wieder erinnert, dass auch die leisen Ladies viel zu sagen haben und ich freue mich drauf, was eure nächste Geschichte sein wird und wenn ich irgendwie unterstützen kann, herzlich gerne.
Wundervoll. Vielen, vielen Dank, Diana. Ich werde natürlich die ganzen Links über dich auch in die Shownotes reintun, damit man auch schauen kann, was du machst, wo du zu finden bist.
Danke.
Und so als letztes Motto, weil das passt einfach nochmal, ich kann das auch nicht oft genug sagen, gerade für diejenigen, die sich eher im Hintergrund zurückhalten, bitte, bitte, bitte überlasse den Blendern nicht die Bühne.
Ja, ja.
Und
das ist so wichtig, was du sagst. Das ist so wichtig, was du sagst. Absolut. Ja, und ne, es gibt viele, viele Blender da draußen und ich glaube, vieles bleibt eben noch so unausgesprochen, weil die leisen Stimmen noch nicht richtig zum Zuge kamen. Und ja, vielleicht braucht es das richtige Momentum, Ne, finde also auch dein richtiges Momentum, diese ersten Schritte auch zu gehen. Aber ich kann euch sagen, es fühlt sich toll an, es fühlt sich gut an. Man hat Lust auf mehr, wenn man seine ersten Schritte geht, wenn Resonanzen auch zurückkommen, wenn Menschen sich bei dir melden, Feedback geben. Es ist so wertvoll und es kann nur zu deinem Wachstum auch beitragen.
Was für ein schönes Schlusswort hier. Ich danke dir, dass du da warst.
Ich danke dir, dass du die Plattform ermöglicht hast und ich freue mich sehr, wenn wir uns dann auf meinem Podcast wiedersehen,
ja.
Weil dann heißt es, ich stelle die Fragen und Wir sind gespannt, was wir von dir alles Schönes hören.
Wunderbar. Also noch eine wunderschöne Zeit in Bella Italia.
Grazie mille.
Prego. Ciao.
Vielen herzlichen Dank, dass du mir deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. So schön, dass du da bist. Mehr Informationen zu mir und zu meinem Podcast gibt es auf meiner Webseite www.leise-ladies.de und wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, kannst du dir gerne ein unverbindliches Kennenlerngespräch mit mir sichern. Geh dafür einfach auf die Webseite leise-ladies.de/termin und such dir was Passendes aus. Den Link dazu findest du nochmal in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir eine tolle Zeit. Bis zur nächsten Podcast-Folge.